Sehe Sie gar nicht, was so hell ist. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christus. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Es ist ein bisschen schwer, Sie alle im Blick zu behalten, wenn es so breit gefächert ist. Also ich freue mich sehr, dass ich hier eingeladen bin. Herr Pastor Kerkel, vielen Dank für Ihre einführenden Worte. Sie haben das Problem begriffen. Das haben nicht sehr viele. Ich sehe, dass Sie sehen, wie gefährlich das Ganze ist. Kann man es ein bisschen weniger hell machen? Ginge das? Und haben schon einiges dazu gesagt. Ich bin jetzt gerade hier aufmerksam gemacht worden, dass heute der Nudelhersteller Borilla in den Medien aufgetaucht ist. Und ich finde das eigentlich ziemlich witzig, was er sagt. Und wir können eigentlich, das hat sehr viel mit unserem Thema zu tun. Also diese ganze Homosexualisierung, die wir erleben, dieser Werteumsturz, vor einigen Jahrzehnten war Homosexualität, wurde bestraft mit dem Paragraphen 175. Die Gesellschaft war sich einig, dass es ein Verhalten ist, was nicht geduldet werden darf vom Staat, weil es der Gemeinschaft schadet. Es ist nicht sehr lange her. Und es gibt noch, die große Mehrzahl der Staaten auf dieser Erde ist immer noch dieser Ansicht, aber es findet eine ungeheure Kampagne, eine globale Kampagne statt, das zu ändern. Und wir sind da mittendrin, wir merken es alle, wir sehen eigentlich in jedem Film, sehen wir Homosexualität positiv dargestellt und wehe, man sagt, hat da irgendwie eine andere Meinung und sagt vielleicht, dass es da auch problematische Aspekte gibt, von denen wir eigentlich möchten, dass wir darüber reden dürfen. Und das dürfen wir nicht mehr. Es ist jetzt irgendwie hier gerade verschwunden. Schade. Warum ist es nicht mehr da? Ich wollte das eigentlich vorlesen, was der Herr Borilla gesagt hat. Schauen wir mal, ob es irgendwie geht. Genau. Das ist die FAZ. Guido Borilla hat mit Äußerungen über Homosexuelle in Italien für Aufregung gesorgt. Er hat gesagt, wir werden keine Werbung mit Homosexuellen schalten. Der Konzern unterstütze eben die klassische Familie, in der die Frau eine fundamentale Rolle hat. Man könne nicht immer allen gefallen. Wenn Homosexuellen die Botschaft missfalle, könnten sie andere Nudeln essen. Ja, also ich finde das eigentlich witzig. Sie können ja auch ruhig andere Nudeln essen und es gibt ja auch andere Nudeln. Also er sagt damit, ich habe keine Angst vor eurem Boykott, ja, der dann sofort passiert, wenn jemand das wagt, sowas zu sagen. Also er sagt, klassische Familie, vermutlich sind die meisten von Ihnen auch dieser Meinung. Dass die Frau darin eine fundamentale Rolle hat, glauben wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen. Und er will nicht mit Homosexuellen Werbung machen. Muss eigentlich seine Freiheit sein, das nicht zu tun. Er werbt für Nudeln. Also da kann man ja auch mit Mann und Frau, vielleicht sogar verheiratetem Ehepaar mit Kindern Werbung machen. Und vielleicht kocht sogar die Frau die Nudeln und nicht der Mann. Was aber nicht den EU-Richtlinien entspricht. Die nämlich wirklich war, ja, nicht EU und der Europarat hat einen Beschluss gefasst, das Parlament des Europarats. Europarat sind 47 Staaten, EU sind 27, ja. Europarat ist ganz Europa. Und die haben einen Beschluss gefasst, dass es keine Stereotypenbilder mehr in der Werbung geben darf. Also, das heißt, die Frau sitzt im Cockpit und der Mann kocht eben die Nudeln, ja. Das würde dem entsprechen, was sie wollen. Es ist hier schon wieder weg. Jetzt nur, er hat sich also davor gewagt, aber es gab einen ungeheuren Aufstand, die ganze Homo-Lobby ist sprungbereit. Wenn irgendjemand was sagt, was da jetzt nicht passt, dann geht richtig kampflos und die Medien sind sofort mit auf von der Partie und betreiben das. Und kurz darauf, Guido Borilla entschuldigte sich darauf für seine Äußerungen. Er habe Empfindlichkeiten nicht verletzen wollen. Es gehe nicht darum, dass er Homosexuelle und schwulen Ehen nicht respektiere, heißt es in der Klarstellung. Er habe nur die zentrale Rolle der Frau und der Familie betonen wollen. Schwule hätten seinen höchsten Respekt, so Borilla. Schade. Schade, dass einer das nicht mal durchzieht. Wissen Sie, warum muss ich sagen, ich respektiere die Ehe? Ich kann sagen, die Ehe ist für mich was anderes. Trauen wir uns das noch zu sagen? Ja? Die meisten trauen sich es nicht mehr. Warum sagt er, für mich hat kein Mensch wegen seiner sexuellen Orientierung, weil er heterosexuell ist, respektiere ich ihn nicht, und weil er homosexuell ist, respektiere, hat er nicht meinen höchsten Respekt, sondern ein Mensch hat meinen höchsten Respekt, wenn er Gutes tut, wenn er Tugenden ausübt, dann respektieren wir Menschen, und jeder von uns tut das, und auch Homosexuelle tun das. Wir respektieren Menschen, die Qualitäten haben, die nicht einem einfach, für die man sich, also für die ein Wachstum notwendig ist, damit man charakterliche Qualitäten hat, mit denen werden wir nicht geboren. Dazu müssen wir erzogen werden und müssen uns selbst dazu erziehen und müssen ein Leben lang dran arbeiten. Dafür respektiere ich Menschen. Ich respektiere einen Homosexuellen, wenn er tatsächlich Treue lebt mit seinem Partner. Ich heiße es nicht gut, aber ich würde ihn dafür respektieren, weil ich weiß, dass es schwer ist, und im Übrigen auch für uns Heterosexuelle. Ja, also es ist völlig verquer, und dann geht ein solches Mobbing los, dass dieser Herr Barilla, der eigentlich was Witziges gesagt hat, sofort umfällt. Noch ein paar andere Beispiele, was so alles passiert. Der große Senat der Universität Leipzig hat im Frühjahr dieses Jahres einen Beschluss gefasst. Ich schicke voraus, in diesem Senat sind 3/4 Männer, Professoren, und 1/4 Frauen. Und der Beschluss lautet, um nicht immer, wie Sie wissen, diese Gendersprache fällt Ihnen ja auf, wir müssen immer zu doppeln, Männer und Frauen, obwohl das gegen die unsere deutsche Sprache geht. Wir arbeiten mit Unterstrich und großem Binnen-I, und in der Schweiz gibt es einen Leitfaden von 192 Seiten, wie die Sprache geändert werden muss, dass sie gendergerecht ist. Und um diesen ganzen Mühseligkeiten der neuen politischen Sprachregelungen zu entkommen, hat der große Senat, eine wissenschaftliche Institution der angesehenen, altehrwürdigen Universität Leipzig, den Entschluss gefasst, dass hinfort alle nur noch mit weiblichen Titeln angeredet werden. Das heißt, ist hier vielleicht ein Professor unter Ihnen oder ein Doktor? Das heißt, Herr Professorin Schmidt in Zukunft. Ja? Dieser Beschluss ist wirklich gefasst worden, und zwar von 3/4 Männern, die für meine Begriffe da eine Art Selbstkastration vornehmen. Also die geschieht's einfach nicht besser, den gehört einfach nichts Besseres, wenn man einen solchen Beschluss fassen kann. Ich befasse mich jetzt intensiv seit 2005, also 8 Jahren, mit diesen Themen, sammle die Informationen. In diesem Buch, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe, ist die geballte Information vorhanden, und ich komme aus dem Staunen immer nicht raus. Jeden Tag passiert was Neues, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel, ich war diesen Sommer im August eine Woche in der Provence. Und man landet in Marseille, und in Marseille gibt es ein wunderbares neues Museum. Da gibt es den alten Hafen, und an der Ecke von diesem Hafen, der so ins Inland reingeht, war alles voller Yachten und Boote, ist es eine Festung, die Festung Saint-Jean. Für Jahrhunderte von europäischer Geschichte haben sich da abgespielt, ein ehrwürdiger Ort. Und der ist für 190 Millionen Euro in ein großartiges Museum verwandelt worden, ein nationales Museum, was der Präsident Hollande vor kurzem eröffnet hat. Also eine nationale Einrichtung. Und es geht darum, das Leben in der Mediterranee darzustellen. Dort bin ich war mit meiner Tochter unterwegs, und wir sind da rumgelaufen, waren begeistert, wie schön das ist, das Meer, die Brise, die Architektur, fantastisch, ja. Haben gesagt, dann nehmen wir uns einen halben Tag Zeit und schauen, was uns da gezeigt wird. Und wir kamen dann am nächsten Tag hin und gucken so ein bisschen und denken, was ist denn das für Zeug, was sie uns da präsentieren, und fangen so an, uns zu wundern. Dann sage ich, gehen wir doch mal in die Kapelle Saint-Jean, Chapelle Saint-Jean. Es ist keine Kapelle, sondern es ist, war mal eine, und es ist vom Boden bis nach oben eine Vitrine, in der irgendwelcher Trödelkram ausgestellt wird. Dann gab es eine Ausstellung, die hieß Feminin und Maskulin in der Mediterranee. Das Plakat, eine Frau im Torero-Anzug mit roten High Heels und einem Dampfkochtopf unter dem Arm. Ja, hier werden Geschlechtsidentitäten aufgelöst. Das ist das große Programm. Es darf von Gender. Es darf keine stabile Identität von Mann und Frau mehr geben. Also dieses Plakat hat uns natürlich vorgewarnt. Dann sind wir da reingegangen. Videos von CSD-Days, küssende Lesben, küssende Schwule. Überlebensgroße, bunte Bilder. Ein Bodybuilder der widerlichsten Art, Entschuldigung, im Bikini. Ein, also so richtig maximaler Bodybuilder, ja. Ein bärtiger Mann in einem herrlichen Spitzenabendkleid. Ein nackter Mann mit Bart, mit einem solchen schwangeren Bauch im Profil. Und dann lief da ein Video, dachte ich, guckst du doch mal. Dort war zu sehen eine Frau, die im Stehen uriniert, was für uns Frauen nicht ganz einfach ist. Und daneben, das mit Hilfe eines Plastikteils, und in der Vitrine daneben war dieses Plastikteil ausgestellt. Das ist das Museum National in Marseille mit 190 Millionen gerade erstellt. Das heißt, da gibt es Kuratorien über Kuratorien über Kuratorien, dass man da Ausstellungsplatz bekommt. Dieser Ausstellungsplatz ist kostbar. Ja, 190 Millionen sind da reingegangen. Also es ist nicht jeder kann da ausstellen, was er gerade will. Das heißt, Sie sehen da dran, es findet eine kulturelle Aktion statt von den obersten Eliten und nicht nur in Frankreich, sondern auf der ganzen Welt. Wie ich Ihnen noch zeigen werde, von der UN und der EU geht es aus, top down, von oben nach unten. Die Basis will. Wo sind die Massen, die sagen, wir sind es jetzt satt, Männer und Frauen zu sein, wir wollen gerne, dass jetzt endlich mal unsere Geschlechtsidentität aufgelöst wird? Wo sind sie? Ist jemand unter ihnen, der sagt, jetzt reicht's mir aber, Frau zu sein, jetzt reicht's mir? Es gibt Transgender-Menschen, die nicht mit ihrem Geschlecht aus psychischen Gründen einverstanden sind. Es ist eine Störung der psychologischen Identität natürlich. Ein höchst bedauernswerter Zustand. Wenn ich nicht mal annehmen kann, ich muss viel annehmen als Mensch, sehr viel. Ja, meine Eltern, Krankheit, Armut, wo ich reingeworfen bin als Mensch. Es gibt viel anzunehmen. Und als Christen lernen wir, dass es zentral ist für den Menschen, das Leben aus Gottes Hand anzunehmen. Und jetzt geht es darum, dass wir nicht einmal mehr annehmen dürfen, dass wir Männer und Frauen sind. Ja, unsere Identität wird destabilisiert von Staatswegen. Und das ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der da gerade passiert. Ich hatte doch noch so ein paar schöne Beispiele. Ja, Sie kennen das mit der Sprache, ja? Dann denkt man erstmal, das ist ein Witz, das kann nie durchkommen. Dass nicht mehr von Eltern die Rede ist, sondern von Älter 1 und Älter 2. Wissen Sie, ist Ihnen schon zu Ohren gekommen, nehme ich an, oder? Nein? Okay. Die Hillary Clinton, die Clintons und die Obamas sind Aktivisten an der vordersten Front mit extremer Radikalität für diese Agenda. Und Hillary Clinton wollte durchsetzen, dass in den Formularen nicht mehr steht Vater und Mutter, sondern steht Älter 1 und Älter 2. Die Begründung: Es gibt gleichgeschlechtliche Eltern, in Anführungszeichen, und die dürfen sich nicht diskriminiert fühlen. Deswegen ändern wir die Sprache und tun für die Pseudo-Eltern, in Anführungszeichen, ein winziger Prozentsatz unserer Bevölkerung die ganze Struktur ändern und muten den restlichen 99% der Gesellschaft zu, nicht mehr Vater und Mutter zu sagen, sondern Älter 1 und Älter 2. Sie sehen aus diesen Beispielen, ja, da ist ein Destruktionsprogramm am Werk. Wenn eine Gesellschaft anfängt zu zerstören, dass es Männer und Frauen gibt, und zu zerstören, dass es Vater und Mutter gibt, welche Perspektive hat sie? Ja, welche Perspektive hat sie? Und es sind ernste Programme. Es ist, Venedig hat gerade entschieden, der Staat Venedig, dass eben nicht mehr in den offiziellen Formularen und wo immer das auftaucht, eben nicht mehr Vater und Mutter gesagt werden darf, sondern Älter 1 und Älter 2. Ich erzähle Ihnen jetzt, ja, vielleicht noch voraus, verkauft, was wir so mitkriegen, das haben Sie auch schon gesagt, verkauft wird uns das Ganze immer als Gleichstellung. Früher, wir haben 150 Jahre Kampf um Frauenrechte, ein berechtigter Kampf. Der war wirklich nötig, ja, der war nötig, weil wir auch von unserer christlichen biblischen Auffassung, weil wir als Männer und Frauen ebenbürtig geschaffen sind. Wir sind unterschiedlich, aber wir sind ebenbürtig geschaffen. Und die ganze Bibel von der ersten Seite fängt mit Adam und Eva an und geht durch die ganze Bibel, durch das Thema Brautschaft, ist das Bild vom Verhältnis Gottes zu uns Menschen. Und es endet mit der Hochzeit von Jesus Christus mit seiner Kirche. Die Kirche ist die Braut Jesu. Ja, das ist der Boden, auf dem wir als Christen stehen. Die gesellschaftlichen Abirrungen, dass Menschen, Frauen unterdrückt werden, keine Bildungschancen haben, nicht wählen dürfen, dass in letzterer Zeit ja kein Bankkonto eröffnet wird und so weiter, dass der Mann einfach die Herrschaft über die Frau hat, entspricht überhaupt nicht dem Plan Gottes. Gott möchte die Liebe für uns und Gott möchte, Liebe gibt es nur zwischen Ebenbürtigen. Ja, Lieben gibt es nicht in Unterdrückungs-, wenn einer den anderen unterdrückt, gibt es keine Liebe. Also diese Ebenbürtigkeit entspricht ganz tief der Schöpfungsordnung und dem, was Gott von uns möchte. Das heißt, der Kampf, dass Frauen gesagt haben, wir sind aber ebenbürtig und wir möchten gleiche Rechte, ist absolut berechtigt. Und dass wir uns einsetzen dafür, dass in den islamischen Ländern, dass da herrscht ja noch ein Frauenbild, mit dem wir absolut nicht konform gehen können. Es ist richtig zu sagen, die Frau ist ebenbürtig. Die Frau muss sich nicht verhüllen, dass sie nur noch aus solchen Schlitzen rausschauen kann und so weiter und so fort. Da gehe ich jetzt nicht tiefer rein. Ja, es ist eine Berechtigung. Aber diese, und das haben wir haben uns gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, die Frauen sind die Opfer, wir sind die Armen, wir haben Frauenhäuser, wir werden geschlagen und vergewaltigt von den Männern. Und an diese ganze Phrasiologie haben wir uns gewöhnt. Und damit wird dieses Gender verkauft. Es ist immerzu die Rede von, früher war von Gleichberechtigung die Rede, jetzt ist von Gleichheit die Rede. Und dann war davon die Rede, dass die Chancen müssen gleich sein. Jetzt ist ein weiterer Quantensprung, ein weiterer Schritt passiert. Nicht nur die Chancen müssen gleich sein, der Staat sorgt für substanzielle Gleichheit. Der Staat strukturiert die Gesellschaft so um, dass über Quote zum Beispiel, ja, dass in Aufsichtsräten müssen gleich, muss eine bestimmte Quote von Frauen sein, ob die qualifiziert sind oder nicht, ob es so viele Raumfahrtforscherinnen gibt oder nicht, etc., ist egal. Ja, sondern es werden einfach Quoten beschlossen, als ging's darum. Als wäre das wirklich unser Interesse. Wir sind da manipuliert, wir Frauen. Ja, wir haben Interessen, über die Unterschiede von Mann und Frau habe ich wahrscheinlich nicht genug Zeit zu sprechen. Aber wir sind unterschiedlich und wir ergänzen uns. Und wir werden auch nur glücklich, wenn wir uns wirklich als Frau entfalten und wenn wir uns wirklich als Mann entfalten. Und wir haben alle Sehnsucht. Jeder, denke ich, dass das zusammenkommt. Es ist nicht einfach, ja, dass wir in einer Beziehung sind, wo Mann und Frau wirklich zusammenkommen, sich wirklich ergänzen und wirklich in Liebe verbunden sind. Das ist eine hohe Forderung, ist ein großer Weg und wir Christen dürfen wissen, dass die Gnade Gottes uns auf diesem Weg hilft. Das alles wird im Innersten im Moment, wird in der Zeit, in der wir jetzt sind, mit politischer, bewusster, unfassbar effektiver Strategie zerbrochen. Es geht bei Gender, es geht bei diesem ganzen Gleichstellungspolitik, geht es nicht um Gleichstellung, sondern es geht um die Herrschaft der Frau über den Mann. Wie wir inzwischen in unserem Bildungssystem sehen, da fallen die Jungen durch die Maschen, das geht nur auf Frauen, ja. Wie wir sehen im ganzen Scheidungsrecht und Unterhaltsrecht. Ja, ich kenne, war auch mal so auf einem Kongress, da die klagen bitter die Männer. Ja, bitter. Und eine Frau Ebeling in Gießen, die Gleichstellungsbeauftragte, war eine von 2000, die in unserem Land aktiv sind. Die hat gesagt, Moment mal, es geht nicht nur um die Frauen, es geht auch um Männer, die unter einer Scheidung leiden und ihre Kinder nicht sehen dürfen. Die wurde rausgeschmissen, die hat ihren Job verloren. Ja? Das heißt, das ist Verschleierung. In der Sprache geht es nicht um Gleichstellung, es geht um Dominanz, es geht um Herrschaft der Frauen über die Männer. Und wenn sie da sensibel sind, werden sie das beobachten können. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns? Lassen die Männer das zu? Warum lassen sie es eigentlich zu? Ja, warum lassen sie sich immer weiter klein machen von den Frauen? Wer wird denn eigentlich dabei glücklich? Ja, ich glaube, keiner von beiden. Der zweite Punkt ist, es geht um die Auflösung der Identität von Mann und Frau. Habe ich Ihnen schon ein paar Beispiele erzählt. Das ist einer der Widersprüche der Gender-Ideologie. Gender fördert auf der einen Seite noch mehr Gleichheit, immer Frauenrechte. Alle Männer sind Täter, alle Frauen sind Opfer. Wir müssen die ganze Welt ändern, damit hier Gleichheit geschaffen wird. Aber Gender sagt eigentlich, es gibt gar keine Männer und Frauen. Ja? Gender sagt, die Identität können wir auflösen. Gender sagt, wenn du heterosexuell bist in den Schulen, den Buben, überlege doch mal, hast du vielleicht homosexuelle Gefühle, dann helfen wir dir beim Coming Out. Du darfst ohne weiteres, wir helfen dir dabei, die homosexuelle Identität in Anführungszeichen zu finden. Die andere Richtung darf nicht beschritten werden. Es darf überhaupt nicht mehr gesagt werden, dass es einen möglicherweise einen Rückweg gibt von der Homosexualität zur Heterosexualität. Die Informationen dürfen gar nicht mehr gegeben werden. Und Therapeuten, die in diesem Feld arbeiten, müssen sich verschleiern, also müssen im Dunkeln arbeiten, dürfen das gar nicht mehr offen tun. Also das ist ein innerer Widerspruch, der den gescheiteren Genderistinnen, die Professorenstellen haben, bewusst ist. Und die sagen dann, das wird auch diskutiert, sie sagen, wir benutzen die Frauenfrage, weil da ist Konsensus in der Gesellschaft, dass wir Frauen, dass man für unsere Rechte unbedingt kämpfen muss, dass wir noch mehr Gleichheit brauchen. Wir benutzen das, um unsere anderen Ziele durchzudrücken, wird ganz offen gesagt. Und der zentrale Punkt, haben Sie gerade gehört mit dem Nudelhersteller, es geht, ich nenne das die normative Deregulierung der Sexualität. Wir haben Deregulierung in den Finanzmärkten. Ja, das ist ja auch erst in letzter Zeit passiert, dass man alle begrenzenden Normen und Gesetze aufgelöst hat und diese Banken und Hedgefonds und wie sie alle heißen, tun dürfen, was sie wollen. Wir wissen, dass das eine Riesenkrise ausgelöst hat. Und ich bin überzeugt, und das sagen auch die Experten, dass wir keineswegs am Ende dieser Krise sind. Was ist, wenn unsere ganzen Milliarden fällig werden, mit denen wir die andere Länder, wie zum Beispiel Griechenland, raushauen aus der Krise? Also das ist uns da nicht gut bekommen. Und es bekommt uns auch, glaube ich, nicht gut in der Sexualität, alle Normen, alle begrenzenden Normen aufzuheben. Das heißt, alle moralische Bewertung und alle moralische Begrenzung unseres sexuellen Verhaltens aufzuheben und zu sagen, du darfst alles tun, was du willst. Eine kleine Grenze haben wir im Moment. Es ist gerade mal zur Zeit unopportun, die Legalisierung der Pädophilie zu fordern. Man hat der Kirche, also ich bin die Erste, die es entsetzlich findet, diese Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche. Es ist ganz grauenhaft, dass selbst Priester so tief fallen können. Und da ist das Thema, Sie wissen, was da los war 2010, was da in den Medien los war. Was ist jetzt los, wo die Grünen dekouvriert werden, dass sie die Legalisierung von Pädophilie gefordert haben? Herr Trittin sagt, ja, es war ein Fehler. Wird da angeprangert? Ist da Medien, geht es da richtig rund in den Medien, dass man sagt, diese Leute sind nicht mehr tragbar? Der Wähler hat es zu einem gewissen Grad getan, ja. Aber ist es kann man das irgendwie vergleichen? Daran sehen wir die Scheinheiligkeit. Pädophilie von Priestern, würde ich sagen, ist was anderes, aber für die Medien, Pädophilie von Priestern ist so, dass man die Kirche damit in die Knie zwingen kann. Pädophilie von den Grünen, okay. Konbendet, naja, ist nicht so toll, dass er sagt, wie schön das ist, wenn die Kinder seine Hose ihm aufmachen und so weiter. Und der Verfassungsrichter hat die Rede nicht gehalten, nachdem der Widerstand losging. Zuerst hat er zugestimmt, der Voskuhle, dass er die Laudatio von den Konbendit hält. Aber Sie sehen, dass da absolut mit zweierlei Maß gemessen wird. Also im Moment ist es nicht so toll, ist einhelliger Konsensus, dass wir es für verbrecherisch halten und dass es bestraft werden muss, wenn Erwachsene Sex mit Kindern haben. Dabei kämpft die Homo-Lobby immerzu um die Senkung des Schutzalters. Das war mal bei 21, jetzt ist es bei 14. Da ist ein Junge in der Pubertät. Ja? Da sucht der Mensch nach seiner Identität. Da kann er Unsicherheiten haben. Ja? Das Gesetz sagt, okay, der darf jetzt leben, wie er will. Und ein Bürgermeister von Hamburg stellt sich hin, ich weiß nicht, wie alt er ist, irgendwie eher 60, mit seinem 18-jährigen Lover und sagt, wir haben jetzt geheiratet. Wie geht's den Eltern? Was passiert in dem Familiensystem? Ja, aber der kriegt dann Witwenrente für den Rest seines Lebens. Ja? Da die Familie auf der Komplementarität von Mann und Frau und auf einschränkenden sexuellen Normen beruht, wird ihr so das Fundament entzogen. Den Zerfall der Familie erleben wir alle. Aber die meisten Menschen wissen nicht, dass die politischen, wirtschaftlichen und akademischen Eliten die Zerstörung der Familie strategisch betreiben. Kann ich noch ein bisschen weiter gucken in mein Papier? Nochmal zum Hintergrund von Gender. Ja? Gender war, ich habe noch ein Langenscheid-Lexikon, die größten englisch-deutschen Lexikas von 1976, habe da Gender mal nachgeschaut. Und da ist es ein grammatikalischer Begriff zur Unterscheidung von der, die das. Und es wird gesagt, wenn man das irgendwie auf Menschen anwendet, ist es nur humoristisch. Also es gab in der englischen Sprache diesen Begriff Gender, aber es war ein grammatikalischer Begriff, um das Genus eines Wortes zu unterscheiden. Und das hat sich geändert auf der erstmal die Weltbevölkerungskonferenz der UN in Kairo 1994 und dann die Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Besonders bei dieser Konferenz, die war in den Händen von Radikalfeministinnen, die das vorbereitet, manipuliert, die Rednerlisten bestimmt haben, die haben gekämpft darum, in das Pekinger Abschlussdokument, können Sie alles im Internet nachschauen, statt dem Begriff Sex, what is your sex, männlich-weiblich, den Begriff Gender reinzukriegen. Und es ist ihnen gelungen. Warum wollten sie das unbedingt? Es war unglaublich weitsichtig. Diese Strateginnen haben erkannt, dass die Sprache zentral ist, um eine Gesellschaft zu ändern. Deswegen gibt es richtige politische Aktivitäten, uns die Sprache vorzuschreiben und die Sprache auf Gender und Feminismus zu trimmen. Und Studenten müssen ihre Arbeiten inzwischen so abgeben, kriegen sie zurück, wenn sie gegen diesen neuen Kodex verstoßen. Sie haben es geschafft, sie wollten transportieren, dass es nicht zwei Geschlechter gibt, sondern viele Geschlechter. nämlich heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle Männer und Frauen. Gender geht davon aus, eben will die Geschlechtspolarität auflösen und sagt, das wesentliche Kriterium des Menschen ist seine sexuelle Orientierung, nicht ob er Mann oder Frau ist. Und deswegen sagen wir, es gibt viele Geschlechter und das können wir mit diesem Begriff Gender transportieren. Gender, kurz gefasst, ist das soziale Geschlecht, von dem die Genderisten behaupten, es ist unabhängig von meinem biologischen Geschlecht. Ich kann mein Geschlecht frei wählen. Also diese ganze jahrhundertelange, immer weiter fortschreitende Gewicht auf dem Individuum. Das Individuum ist das Zentrale, nicht die Gemeinschaft, schon gar nicht die Schöpfungsordnung. Ich bin ein einzelnes Individuum, ein I. Ja, ein iPhone, ein iPad, ja. Deswegen ist es klug gewählt, ja. Die Ich-AG. Ich bin ein einzelner Mensch und sorge für mich. Diese ganze Entwicklung hat dazu geführt heute, dass dieser falsche Begriff von Freiheit, der nie absolut ist, so weit geht, dass wir sagen, wir sind frei, unsere Geschlechtsidentität zu wählen, ja. Da ist eine ganze geistesgeschichtliche Entwicklung dahinter. Wenn man und es wurde dann durchgesetzt, es ist gelungen auf dieser Konferenz. Es gab Widerstand dagegen. Ich habe jetzt hier leider Gottes zwei Manuskripte. Jetzt müssen Sie mir ein bisschen Geduld haben. Von einer Frauenfamilienkoalition, die hatten nicht das Rederecht, die haben Flugblätter verteilt, dort in diesen Fluren in Peking. Und auf einem dieser Flugblätter heißt es, da wird nämlich, das lese ich Ihnen vor, weil es ganz präzise beschreibt die Gefahren von Gender Mainstreaming. Zitat: Die Pekinger Aktionsplattform ist ein direkter Angriff auf die Werte, Kulturen, Traditionen und religiösen Überzeugungen der großen Mehrheit der Weltbevölkerung, sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den Industrienationen. Das Dokument zeigt keinerlei Respekt für die Würde des Menschen, versucht die Familie zu zerstören, ignoriert die Ehe, wertet die Bedeutung der Mutterschaft ab, fördert abweichende sexuelle Praktiken, sexuelle Promiskuität und Sex für Jugendliche. Da ist es im Klartext ausgedrückt. Genau darum geht es bei dieser Gender-Revolution, der wir ausgesetzt sind. Die Genderisten verschleiern das alles mit Worten, bei denen wir erstmal gar nicht wissen, was sie eigentlich bedeuten. Die große Theoretikerin, die das erste Buch geschrieben hat, was unseren Geist sozusagen auf der geistigen Ebene diesen ganzen Bereich geöffnet hat, ist die Philosophin Judith Butler. Sie ist 57, glaube ich, ist Jüdin, Lesbe, Rhetorikprofessorin in L.A., Gastprofessorin an der Harvard University, hat den Hannah-Arendt-Lehrstuhl in der Schweiz, bekommt die größten Preise, die die Welt zu vergeben hat, einen sogenannten Brudnerpreis mit 1,5 Millionen Dollar, eine Auszeichnung für lesbische und schwule Studien, war letztes Jahr in Frankfurt, hat den Preis, den Theodor W. Adorno-Preis, passenderweise in der Stadt Frankfurt bekommen, mit 50.000 Euro dotiert. Ich war dort, ich wollte die Frau aus der Nähe sehen, stehende Ovationen des Publikums in der Paulskirche, die eigentlich von dem Kauderwelsch, den diese Frau spricht, nicht ein Wort verstanden haben. Sie spricht perfekt Deutsch, aber sie redet so, dass keiner eine Ahnung hat, aber weil ja jetzt da lauter Laudatoren waren und weil da Blumen stehen, weil es die Paulskirche ist und weil sie 50.000 Euro kriegt, denken, das muss ganz toll sein. Und jemand sagt, es ist die größte Philosophin. Ich habe jetzt zurückgedacht an den Event, warum hatte ich nicht den Mut, da einfach, ich bin ja schließlich eine alte 68erin, ja, da reinzurufen, der Kaiser ist nackt. Sie kennen das Märchen, ja? Der Kaiser ist nackt. Alle sagen immer nur, der Kaiser, oh, der Kaiser und die wunderbaren Kleider. In Wirklichkeit ist er nackt. Und in der Tiefe wissen wir das alles. Judith Butler hat ein Buch geschrieben, das hieß, also das Ganze hat natürlich Vorläufer, die 68er-Bewegung, die Simone de Beauvoir und weitere Vorläufer. Judith Butler hat ein Buch geschrieben, das heißt, und zwar 1990 veröffentlicht, seitdem ist es mit wachsender Geschwindigkeit, nimmt es zu, das heißt Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. Schwierigkeiten mit Gender, Feminismus und die Subversion der Identität. Sie sagt es im Klartext im Titel. Ja? Sie will die Identität von Mann und Frau unterminieren. Zitat von Judith Butler: Wie kann man am besten die Geschlechterkategorie stören, die die Geschlechterhierarchie und die Zwangsheterosexualität stützen? Also sollte jemand von Ihnen heterosexuelle Anziehung verspüren, Sie sind nur dazu gezwungen worden, weil es Ihnen immer so gesagt wurde, dass das das Richtige war. Ja? Sie, immer dieser Begriff Zwangsheterosexualität. Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung ist es, immer noch O'Toole Butler, den Phallogozentrismus und die Zwangsheterosexualität zu dezentrieren und die starren hierarchischen sexuellen Codes wirksam zu deregulieren. Das ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Wenn man es zweimal liest, dann weiß man eigentlich schon, was gemeint ist. Sie sagt es, sie verschleiert es dann ein bisschen bei so einem Vortrag, sodass die Leute eben nicht wirklich verstehen, was sie sagt, aber im Grunde sagt sie Klartext. Sie sagt in aller Deutlichkeit, sie möchte das Inzesttabu abschaffen. Darüber denkt übrigens auch der Deutsche Ethikrat schon nach, dass man das eigentlich nicht mehr braucht. Die Menschen sind doch frei. Warum sollen der Bruder und Schwester nicht Sex haben? Die ganze Welt, die ganze Weltgeschichte, das ist eine Norm, die immer in allen Kulturen gegolten hat, einfach weil es auch rein physische verheerende Konsequenzen hat. Ja, das will sie abschaffen und sie will eben die heterosexistischen Signaturen der Gesellschaft in allen Bereichen ausmerzen. Ich wollte Ihnen noch vorlesen, wie Gender definiert ist. Eine Sekunde. Das ist gar nicht so leicht, da die Definition zu finden, weil es nie definiert wird. Ja, es wird immer nur drumherum geredet. Und es gibt aber ein Dokument, das ich Ihnen empfehle anzuschauen, falls Sie sich mit der Sache befassen wollen. Das heißt Yogyakarta-Prinzipien. Yogyakarta ist eine Stadt in Indonesien, mit Y. Dort haben sich 2007 sogenannte Menschenrechtsexperten getroffen. Die haben 29 Prinzipien formuliert, die heißen eben Yogyakarta-Prinzipien, wie die Welt umgepolt werden kann, entsprechend der LGBT-Agenda. Lesbisch, L, Gay, Bi und Trans. Es wird immer abgekürzt, LGBT in den EU-Dokumenten, LGBT. Ja? Und wie kann die Welt entsprechend verändert werden? Haben 29 Prinzipien formuliert. Wenn Sie es bei Google eingeben, kommen Sie zur Eddie-Hirschfeld-Stiftung, die schicken Ihnen das morgen kostenlos auf Hochglanzpapier zu. Und Sie können mal sehen, was denn eigentlich so der Plan ist von dieser Homo-LGBT-Lobby auf unserer Erde. Sie werden da sehen, dass es ein totalitärer Plan ist. Jedes dieser Prinzipien heißt immer, die Staaten müssen das und das und das und das tun. Und da wird durchdekliniert bis in die kleinsten Zellen unserer Gesellschaft, wie das Wertsystem auf dem Gebiet der Sexualität geändert wird, angefangen mit den Kleinkindern. In diesem Dokument findet sich eine Definition von Gender Identity. Und die lautet so: Unter geschlechtlicher Identität versteht man das tief empfundene innere und persönliche Gefühl der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, das mit dem Geschlecht, das der betroffene Mensch bei seiner Geburt hatte, übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Ja? Welches Geschlecht ein Mensch hat, soll also nicht von seinen biologischen, hormonellen, neuronalen, sozialen, physischen und psychischen Merkmalen abhängen, sondern von seinem inneren und persönlichen Gefühl. Und das Gefühle, wissen wir, sind schwankend. Die können heute so sein und morgen anders. Und wenn es dann einen bedauernswerten Menschen gibt, der sich darüber, dessen Gefühl da schwankt, zum Beispiel ein Lehrer, der am Morgen immer bisher in Männerkleidern war, morgen kommt er in Frauenkleidern und Sie als Eltern finden das nicht so ganz cool, dass da Ihre Kinder das jetzt mitmachen sollen und müssen jetzt, gestern war es noch Herr Meier und heute ist es Frau Meier, Sie finden, dass das vielleicht kein so ganz gutes Vorbild für Ihre Kinder ist, ja, und sagen, ich möchte aber gerne mein Kind aus dieser Klasse rausnehmen, dann diskriminieren Sie und es wird Ihnen verboten. Solche Fälle gibt es in Amerika. Diese ganze Agenda wird, ich habe das schon gesagt, top-down durchgedrückt, von oben nach unten. Es gibt keine Massenbewegung, es gibt keine Not, aus der das entspringt. Andere Revolutionen sind aus Not entstanden. Ja? Die kommunistische Revolution, da war Not des Proletariats. Auch die Frauenbewegung, da war Not von uns Frauen, die geändert werden musste. Und im Islam leiden die Frauen und haben diese Bewegung noch vor sich, die dringend nötig ist. Aber dafür gibt es keine Massenbasis. Es wird ausgeheckt bei den Machteliten, die es durch die globalen Institutionen, die UN und die EU auf der Welt durchsetzen. Und da sage ich Ihnen jetzt einige Beispiele. Und zwar nur aus diesem Jahr. Fast alle Staaten dieser Erde, nämlich 193 Nationen, gehören den United Nations an. Durch die Institutionen der UN kann erheblicher Einfluss auf die Weltgemeinschaft genommen werden. Es gibt seit Jahrzehnten immer neue Resolutionen, Direktiven und riesige Finanzbudgets zur globalen Durchsetzung von Gender Mainstreaming. Ich muss mal gerade was trinken. Die Resolution der UN stammt vom 24. Juli 2013, also gerade vor kurzem. Das Economic and Social Council, also der Wirtschafts- und Sozialrat der UN, ein mächtiges Gremium, hat beschlossen, Zitat, die Genderperspektive soll in alle Politiken und Programme durch einen systemweiten Handlungsplan gemainstreamt werden. Mainstream heißt Mainstreaming, wir machen es zum Mainstream, ja, der die ganze Gesellschaft ergreift, wo niemand, der nicht ein Rebell ist und ein Widerstandskämpfer mehr überhaupt noch durchblickt. Der Rat fordert, das United Nations System alle Agenturen, Finanzierungssysteme und Programme auf, das Mainstreaming des Gender-Konzepts zu beschleunigen und sicherzustellen, dass alle Manager Führung übernehmen und Unterstützung gewähren. Berichte, Überwachung und Evaluation verstärken und die bestehenden Ausbildungsressourcen nutzen, um einheitliche Trainingsmodule zu entwickeln. Der Rat fordert das United Nations System außerdem auf, die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Implementierung von Gendergleichheit und Frauenempowerment zu unterstützen. Navi Pillay, der Hohe Kommissar für Menschenrechte der UN, betont, dass es schwer sei, die Kultur zu ändern. Das nämlich will er. Zitat, die entscheidende Determinante ist starke Führung an der Spitze, dann wird die Botschaft allmählich nach unten durchsickern. Zwei Tage nach Veröffentlichung der UN-Initiative zu Gender Mainstreaming verkündete derselbe Hohe Kommissar für Menschenrechte die neue globale Kampagne zur Förderung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender mit dem Namen Free and Equal, frei und gleich. Hohe Werte, wir wollen Freiheit sowieso. Und wir wollen ja auch gewisse Gleichheit, in bestimmten Bereichen Gleichheit, vielleicht mehr als uns gut tut. Fox News kommentiert diese Kampagne. Die Kampagne ist beispiellos in ihrem Bemühen, die Einstellungen der Weltbevölkerung in Fragen zu ändern, welche die Mitgliedstaaten der UN bisher bitter entzweit haben. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten der UN will keine Homosexualisierung der Weltbevölkerung. Ja, das ist denen aber vollkommen gleichgültig. Ja? Sie machen einfach das Programm. Jetzt gibt es gewisse demokratische Strukturen in diesem Dschungel von Institutionen, ein Klavier, auf dem man spielen können muss, sowohl in der UN wie in der EU. Und sicherlich ist die Frage, wie man zu Geld kommt, entscheidend, um Einfluss nehmen zu können. Wo geht das Ganze, wo gehen die Milliarden hin? Hier ist eine einfache Lösung gefunden worden, weil die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten dieses Programm nicht fördert, was ausgefeilt ist, ja, wie man die Kulturen auf allen Erdteilen ändert. Weil die Mehrheit der Staaten das nicht will, finanziert man es nicht mit UN-Mitteln, sondern mit finanziellen Ressourcen von außerhalb. Die finanziellen Mittel für die Kampagne werden von externen Spendern zur Verfügung gestellt. Daran dürfte kein Mangel bestehen. Denn die Hochfinanz, unter ihnen Goldman Sachs, JP Morgan, Jeff Bezos von Amazon, hat gerade die Washington Post gekauft, Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, finanzieren mit ihren Milliardenvermögen die feministisch-homosexuelle Agenda. Nachweisbar, ja, öffentlich. Und die UN macht es einfach so, sie machen diese Kampagne weltweit, global. Sie können schlecht in ihren eigenen Strukturen das Geld dafür zur Verfügung stellen. Also springen diese ganzen Leute ein. Die Bill Gates Stiftung hat 30 Milliarden, da kann man allerhand mit anfangen. Und springen ein und finanzieren das. Und die Mitgliedstaaten haben keine Kontrolle mehr. Die EU tut seit den 90er Jahren ununterbrochen Entschließungen fassen auf der Kommissionsebene, auf der Parlamentsebene, die in diese Richtung gehen und die in der Tat, wie Eva Herrmann das sagt, einen neuen Menschen schaffen wollen. Das sind dann Begriffe wie Gender Mainstreaming natürlich, sexuelle, alles neue Begriffe. Und wenn Sie neue Begriffe in der Sprache hören, sollten Sie aufmerksam werden. Was ist denn eigentlich gemeint? Was wollen die denn eigentlich? Was heißt denn eigentlich Geschlechterdemokratie? Ja, Demokratie ist gut. Was heißt denn eigentlich Geschlechterdemokratie? Ein bisschen bohren, ein bisschen fragen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja, mit Geschlechterdemokratie wird transportiert, dass zwischen LGBT-Leuten und Heterosexuellen Demokratie herrschen soll. Also zwischen einer Minderheit von unter 3% und dem Rest der Bevölkerung. Die sollen gleichberechtigt sein. Also ich bin abgekommen hier. Die Begriffe, die immer diesen ganzen Resolutionen und Entschließungen zugrunde liegen, Gender Mainstreaming, sexuelle Orientierung, Gender Identität, Sie haben gehört, was das ist, Geschlechtervielfalt, Diversity, finden wir ja gut, Vielfalt in der Natur, also es soll auch Geschlechtervielfalt herrschen, Antidiskriminierung, sehr gefährlich. Ja, wir haben schon das Antidiskriminierungs- oder gleich, wie heißt das, das Gesetz in Deutschland, Gleichstellungsgesetz, ja. Da ist ein neues Gesetz in Vorbereitung, was das alles noch massiv verschärft. Es hängt noch an einem seidenen Faden, dass es durchkommt. Natürlich Homophobie. Die, die eine neurotische Angst haben, sind die, die sagen, wie der Nudelhersteller Barilla, das will ich nicht. Das sind die, die neurotische Angst haben. Homophobie ist eine neurotische Angst. Oder dieser ganze, Entschuldigung, einfach Wahnsinn, ich weiß nicht, ob Sie mit mir einer Meinung sind, zu sagen, Gleichgeschlechtliche könnten eine Ehe führen und müssten vom Standesamt zugelassen werden und müssten auch in der Kirche den kirchlichen Segen bekommen für ein Verhalten, was in der Bibel eindeutig, und zwar vom Alten bis zum Neuen Testament als schwere Sünde bezeichnet wird. Und ich möchte dazu sagen, es gibt keine Frage, dass die Bibel das tut. Man kann anderer Meinung sein als die Bibel. Aber die Bibel umzudeuten und umzubiegen und es irgendwie hinzudrehen, als würde die Bibel was anderes sagen, ist einfach unlauter. Und das geschieht. Und wir haben jetzt in der evangelischen Kirche ja auch das geht überall, werden die Grenzen weich und es wird der kirchliche Segen auf ein Verhalten gegeben, wo die Bibel sagt, das ist Heils ausschließend? Ja, das ist eine ernste Frage. Natürlich gilt für uns Christen der Satz von Augustinus, die Sünde hassen und den Sünder lieben. Das ist die hohe Anforderung für uns. Und es ist eine hohe Anforderung, wenn wir einen homosexuellen Sohn oder eine lesbische Tochter haben, dann ist das, sind wir elementar und existenziell dazu herausgefordert. Aber auch sonst, wo immer wir damit Berührung haben. Den Menschen begegnen wir natürlich mit Respekt, natürlich mit Achtung, natürlich offen. Ja? Aber wir fangen nicht an zu lügen darüber, wenn wir Christen sind. Und überhaupt der Begriff Sünde für uns eine Rolle spielt, der spielt nur für uns Christen eine Rolle, spielt nur für den eine Rolle, der an Gott glaubt und weiß, er steht mal vor seinem Richter. Ja, und das ist für die meisten Menschen oder für sehr viele ja gar nicht mehr irgendeine Realität. Für uns Christen ist es, sollte es jedenfalls eine ernste Realität sein. Ja, und daran sind wir gemessen. Aber wir sind aufgefordert, den Sündern und wie uns selbst Gott ja auch begegnet, mit Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Denn Gott begegnet uns Sündern ebenfalls mit Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben einen barmherzigen Gott. Ja? So, zu diesen ganzen neuen Worten, diese sind alle neu und sie bezeichnen auch etwas Neues, nämlich die Abschaffung jeder Art von Ethik im Bereich der Sexualität. Die Europäische Union, geboren aus der Friedenssehnsucht der europäischen Völker nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich in 50 Jahren zu einem politischen Machtapparat entwickelt, der es einflussreichen Lobbyisten ermöglicht, den neuen Gender-Menschen als Norm auf europäischer Ebene zu verankern und Widerspruch dagegen zunehmend zu sanktionieren, also zu bestrafen. Ja, es werden Gesetze vorbereitet, dass es nicht die verhindern werden, dass jemand einen solchen Vortrag hält, wie ich es gerade tue. Ja, das dauert gar nicht mehr lange. Die kaum mehr zu durchschauenden Strukturen von Kommission und Europäischem Parlament mit ihren Unterorganisationen und riesigen Beamtenapparaten bieten einschlägigen NGOs, Nichtregierungsorganisationen, privilegierte Einflussmöglichkeiten, um ihre Agenda durchzusetzen. Der homosexuellen Dachverband ILGA ist eine NGO. NGO heißt, es ist eine zivile Organisation. Ja, wir haben ein bestimmtes Interesse, wir bilden eine NGO und kriegen dann unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, in der EU unsere Interessen zu artikulieren. Das heißt, wir sind unabhängig davon. Ja, wir sind im Volk verankert. ILGA wird zu 70% aus EU-Mitteln finanziert. Ja, und der Soros legt auch noch drauf. Ja, das, was da noch fehlt, bezahlt Herr Soros. Ja, so sind. Warum findet diese Politik statt? Dass sie stattfindet, kann man beweisen. Jetzt hat es dieses Jahr einen EU-Beschluss des EU-Parlaments gegeben. Unter vielen, vielen Beschlüssen. Ja, da wird jedes Jahr Europarat und EU gehen volle Kanne in diese Richtung und sie finden einen Beschluss nach dem anderen zu diesen Themen. Ich präsentiere Ihnen jetzt nur diesen Beschluss von diesem Jahr, vom Mai 2013. Ein Beschluss des EU-Parlaments, der die beitrittswilligen Balkanländern eine klare Botschaft gibt. Das sind nämlich Kroatien, ist inzwischen Mitglied der EU, Serbien, Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Montenegro. Sind alles ziemlich traditionelle Gesellschaften, stark religiös verankert, manche katholisch, manche islamisch, manche gemischt. Die ganz bestimmt noch die Familienstrukturen haben, von denen sie nicht möchten, dass sie aufgelöst werden. Davon leben diese Länder, ja? Das ist ganz starke und große Familien, damit schaffen sie es überhaupt in dieser Armut, die meisten Länder haben, zu überleben. Jetzt sagt das EU-Parlament, stellt folgende Forderung, die diese Länder erfüllen müssen, wenn sie in die EU wollen. Und sie wollen ja alle in die EU, weil sie denken, dann haben sie wirtschaftliche Vorteile und können sich entwickeln. Die Forderungen sind, jetzt kommen diese ganzen Worte, diese neuen, Sensibilisierungskampagnen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischen Stereotypen, Steigerung der erwerbstätigen Quote der Frauen durch Geschlechterquoten, also im Kosovo führt man dann auch Geschlechterquoten ein, ja? staatliche Einrichtungen für die Gleichstellung der Geschlechter und insbesondere Gender-Mainstreaming-Maßnahmen. Zugang und Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln, genannt ist von der EU, insbesondere im Kosovo und in Albanien. Diese beiden Länder unterscheiden sich von anderen Ländern in Europa dadurch, dass ihre Geburtenrate weit über 2 ist. Zugang zu Dienstleistungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit ist ein verschleiernder Begriff für Abtreibung. Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung, Förderung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender. Klare Ansage der EU für Länder, die traditionelle Werte, Strukturen und Familienstrukturen und religiöse Verankerung haben. Damit ist es vorbei, liebe Leute, wenn ihr in die EU wollt. Dann müsst ihr das alles machen. Ja, das sind 2 Beispiele von vielen. Es ließen sich unendlich viele Beispiele für die Umgestaltung der Gesellschaft in allen Bereichen und auf allen Ebenen durch Gender Mainstreaming nennen. Denn diese kulturelle Revolution ist in die Feinstruktur der Gesellschaft vorgedrungen, bis in die Kindergärten. Wohin die Reise geht, zeigt die queere Resolution der grünen Jugend. Der Begriff queer ist auch neu eingeführt und heißt alles, man will rauskommen aus der Polarität homo- und heterosexuell, und queer bezeichnet alles, was nicht straight ist, alles, was nicht heterosexuell ist, dieser alles, was es da gibt, dann gibt es viel, von dem man lieber nicht so genau wissen möchte, was es alles gibt. Das heißt alles zusammen queer. Die grüne Jugend hat eben im Mai 2013 einen Beschluss gefasst, eine queere Resolution. Zitat: Die Jugendorganisation der Grünen, ja, in unserem Land. Wir verstehen einen Menschen nicht als eine Person, die ihr Leben lang eine Geschlechtsidentität als Mann oder Frau ausgesetzt ist. Unser Ziel ist es, eine Gesellschaft so zu prägen, dass sich jede, unterstrich jeder, frei entscheiden kann, welche Geschlechtsidentität sie, unterstrich er, annehmen will. Die grüne Jugend fordert die Abschaffung der Privilegierung der Ehe zwischen Mann und Frau und die rechtliche Anerkennung, dass mehr als 2 Personen Eltern eines Kindes sein können. Etwa, neues Wort, in polyamoren Partnerschaften. Polyamor ist Männlein und Weiblein in beliebiger Geschlechtsmischung und Zahl, leben irgendwie zusammen, übernehmen Verantwortung füreinander und sollen legalisiert werden. Familie ist, laut der grünen Jugend, wo Menschen füreinander Sorge tragen und Verantwortung übernehmen. Schwer genug in Ehen, das ein Leben lang zu tun. Gefordert wird ein queeres Grundgesetz, welches festlegt, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung benachteiligt werden darf, und queere Bildung. Verschiedene Lebensentwürfe und alle Formen der Sexualität sollen gleichberechtigt im Unterricht dargestellt werden. Alle Lehrer müssen immer wieder Fortbildung zum Umgang mit gendersensiblen Themen absolvieren. Beschluss der Grünen Jugend. Hier sprechen die Kinder kaputter Familien, die die Vision der Liebe verloren haben, weil sie sie vielleicht niemals erlebt haben. Nirgendwo hat man gehört, dass die grünen Leitungsgremien irgendetwas gegen dieses Programm hätten. Jetzt sind sie gerade in Bedrängnis gekommen mit der Pädophilie. Ich bin überzeugt, dass sie damit auch noch in erhebliche Bedrängnis kommen werden. Ich muss mal auf die Uhr schauen, dass ich sie nicht zu sehr strapaziere. Ja, die wirklich zentrale Front ist die, und die entscheidende ist, was geschieht mit den Kindern. Es gibt seit Mitte der 70er Jahre werden die Kinder planvoll und systematisch in den Schulen sexualisiert. Das heißt, sie bekommen einen Sexunterricht, der ihnen eine vollkommen, ich will das Wort wertfrei eigentlich nicht benutzen, unethische Form von Sexualität beibringt, ungefähr so wie die grüne Jugend es fordert. Alles ist okay, suche es dir raus, ob du homo oder hetero sein willst. Kinder im Kindergarten bekommen bereits Bilderbücher, wo sie geprägt werden, dass Homosexualität okay ist, Regenbogenfamilien okay, gibt die verschiedensten Formen. dass da massiver Schmerz immer dahinter steht zwischen, wir haben 20% Alleinerziehende, zwischen Regenbogenfamilien und so weiter und so fort. Das wird dadurch negiert. Es gibt jetzt einfach diese Vielfalt. Es ist angekommen in der Sexualerziehung, in Kindergärten und Schulen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Mail von einer Mutter bekommen, eine katholische Tageseinrichtung für Kindergartenkinder. Meine Tochter musste sich, alle Kinder mussten sich nackt ausziehen, mit Rasierschaum gegenseitig einreiben und über eine nasse Plastikplane rutschen. Geil, kann man dann nur sagen, ja? Das passiert. Das passiert nicht in jedem Kindergarten, aber die Tendenz geht in diese Richtung, denn die Sexualpädagogik sagt einheitlich und unwidersprochen von den Kirchen, das ist das wirklich Schlimme, ja, sagt unwidersprochen, ein Kind hat ein Recht auf Sex von Anfang seines Lebens bis in den Sarg, ein Mensch, ja. Und es ist falsch, medizinisch falsch, es ist falsche Anthropologie. Eine sexualisierte Kindheit heißt, die Kindheit wird den Kindern geraubt. Warum sprechen wir von unschuldigen Kindern? Warum hat es die Sprache? Ja, Kinder brauchen einen sexualitätsfreien Raum in der Familie, in der Schule, wo sie Kind sein können, wo sie spielen und lachen und toben und lernen können, unbeschwert. Dass sie neugierig sind, dass sie mal an ihrem Genital spielen, ist das Normalste von der Welt. Aber es ist was völlig anderes, ob ich anfange, den Kindern im Kindergarten Kuschelecken einzurichten, wo sie schon mal den Geschlechtsakt üben können. Oder wo die Kindergärtner ihnen sagt, aber bitte keine Gegenstände. Wir wissen schon, wir dürfen alles, aber Gegenstände dürfen wir uns nicht reinstecken, weil wir uns damit verletzen. Ich sage Ihnen, in meinem Buch habe ich 18 Seiten Anmerkungen, was ich Ihnen hier sage, was kaum glaubhaft erscheint, ist dokumentiert. Und es sind keine abseitigen Quellen. Es ist das Institut für Sexualpädagogik in Dortmund. Es ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Holen Sie sich die Schriften. Sie kriegen es kostenlos. BZGA. Eine Broschüre zum Beispiel für Jungen und Männer. Darin wird der After als Sexualorgan angepriesen. Das ist die BZGA. Staatliche Organisation in unserem Land. Und wir gucken nicht hin. Es läuft mit unseren Kindern, wenn es mal irgendwo eine Mutter, vielleicht sogar mal einen Vater gibt, die sagen, das will ich eigentlich nicht. Ein Bauer, den ich kenne, der war bei seinem Sohn in der Priener Schule und hat gesagt, er findet eigentlich nicht, dass sein Sohn unbedingt über die verschiedenen Kondomgrößen für Analsex informiert werden müsste. Das hat er im Elternabend gesagt. Schweigen. Schweigen im Walde. Wir lassen es geschehen, wir schauen nicht hin, wir hoffen nur, dass unsere Tochter nicht schwanger wird. Ja? Und wir schauen nicht hin und wenn wir noch lange nicht hinschauen, wir müssen Ärger machen. Wir müssen das auf Flugblätter schreiben, wir müssen hingehen und Sie haben das Recht. Was wird wann, von wem, in welcher Stunde gemacht? Ich möchte ganz genau informiert sein. Ich möchte das Material sehen. Es ist illegal, wenn Planned Parent, Pro Familia in die Schule kommt, die Lehrer rausschickt und allein mit den Kindern Sexunterricht macht. Was passiert? Es ist illegal. Ja? Dürfen sie nicht. Das heißt, es ist allerhöchste Zeit, besonders für Sie, liebe Eltern, die Sie Kinder haben, zu schauen, was läuft in der Schule und den Mund aufzumachen und sich keine Angst zu haben. Sie tun es für Ihre Kinder. Sie tun es dafür, dass die Kinder nicht verbogen und umgeprägt werden und in die Homosexualität reingezogen werden, in der Pubertät, weil Homosexuelle in die Schule kommen und sagen, wie toll das ist, homosexuell zu sein und wir helfen dir beim Coming Out. Das passiert alles, ja. So, Sie haben jetzt eine geballte Ladung von schlechten Nachrichten von mir gekriegt, die schwer zu verdauen sind. Ist mir bewusst, ja. Jetzt wollen Sie gleich unterbrechen oder nachher können Sie es, bitte? Die AfD? Die CSU ist eigentlich die einzige Partei, wo überhaupt noch ein Ansatz ist. die CDU nicht, da gibt es Homo-Gruppen. Die Merkel hat ja immer so die Art, sie kämpft, steht nicht vorne, sie lässt das andere machen. Die FDP, wissen wir, welchen Außenminister wir hatten. Die SPD, ach ja, da hatte ich einen Briefwechsel. Dieses Buch von mir wurde von einem Sponsor an alle Parlamentsabgeordneten im deutschsprachigen Raum und an alle Bischöfe geschickt. Und ich bekam einen Brief vor der Wahl aus dem Büro Steinmeier auf dem Steinmeier-Papier. Moment, Stein. Welcher war der Kanzlerkandidat? Steinmeier. Steinbrück, okay, Entschuldigung. Steinbrück. Aber ich weiß, dass der Steinmeier, mit dem hatte ich auch schon Korrespondenz darüber, der ist auf der gleichen Linie, ja? Also Steinbrück. Und ich bekam einen Brief mit seinem Briefpapier von seiner Büroleiterin, das Buch zurückgeschickt, aber ich hatte einen Brief dazu geschrieben. Die Wahlen würden zeigen, dass das Volk die Homo-Ehe will. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass man das dann tut als Politiker, wenn die Umfragewerte entsprechend sind, wo ich nicht glaube, dass sie so sind. Und wir sind vollkommen anderer Meinung in jedem Punkt als Sie. Und wir sind dafür, dass jede Art, steht wörtlich drin, jede Art von Sexualität gleichermaßen berechtigt ist. Ich habe es schwarz auf weiß. Ja? Und jetzt ist die Frage, die AfD muss man mal beobachten. Ja, die fischen von den FDP und von der SPD, und wenn sie die Leute nicht alle verlieren wollen, muss man schauen, in welche Richtung das geht. Es gibt da Gruppen, die versuchen, dass sie nicht nur die EU-Frage, das ganze Geldfrage haben, sondern dass sie auch für diese anfangen, vorne wegzugehen, um gegen diesen Genderwahn zu kämpfen, aber das ist völlig unentschieden. Ja, es gibt inzwischen in vielen Ländern Widerstand. Und zwar keinen kleinen Widerstand. Es gibt in Polen, ist das Land im Aufruhr in diesen Fragen. Mein Buch ist inzwischen übersetzt in 4 Sprachen und in 3 Ländern erschienen, in Polen, in der Slowakei und in Kroatien. Und ich habe jetzt noch 4 Termine in Polen im November. Das heißt, es wird da zur Kenntnis genommen, und die Polen, die sagen, wir haben die Nazis durchgestanden, die Kommunisten, wir wollen nicht, dass wir jetzt daran kaputt gehen, die sind froh und laden mich eben ein, um diese Warnung auszusprechen. Aber es tut sich was, es ist nicht diese Stille wie bei uns im Land, es ist richtiger Widerstand auch. Wie das Ganze ausgehen wird, weiß man noch nicht. In der Slowakei ist erheblicher Widerstand. Die Bischofskonferenz hat beschlossen, mein Buch allen Priestern zu schenken. Und die hatten jetzt eine Lebensschutz-Pro-Life-Demonstration, da waren in dieser kleinen Slowakei, ich weiß nicht, wie viele Einwohner es sind, 80.000 Menschen, ja, bei dieser Pro-Life-Demonstration. Also da ist eine Substanz da, und da gibt es Leute, die jetzt wach werden und sagen, das wollen wir nicht. In Kroatien, es ist ja in diesen ehemals kommunistischen Ländern, die waren in gewisser Weise beschützt vor der 68er Zeit. Der Kommunismus ist gefallen, aber so wie bei uns mit den Nazis, diese ganzen Netzwerke sind ja nicht einfach weg. Und viele wie Ungarn, wie Kroatien, die haben linke Regierung mit ehemaligen Kommunisten. Und in Kroatien hat diese linke Regierung dem Land die Homo-Ehe aufdrücken wollen und Sexerziehung in der Schule. Und die Kroaten haben sich gewehrt. Es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil in Kroatien gegen die Sexerziehung, die sagt, die Eltern haben das Recht, der Kampf ist nicht entschieden. Und es gab ein Referendum gegen die Homo-Ehe, wo gefordert werden soll durch ein Referendum, dass in der Verfassung festgelegt wird, eine Ehe gibt es nur zwischen Mann und Frau. Sie müssen da 10, es ist ein sehr hohes Quorum, dass man ein solches Referendum durchsetzen kann. 10% der Bevölkerung müssen in relativ kurzer Zeit es unterschreiben. Es haben in 14 Tagen 20% der kroatischen Bevölkerung diesen Antrag auf ein Referendum unterschrieben. Ja, sowas gibt es. Ja? In Frankreich, das werden Sie wissen, gab es 3 riesige Demonstrationen, über 1 Million Menschen auf der Straße aus dem ganzen Land, 20.000 Bürgermeister und so weiter, um gegen das Homo-Ehe-Gesetz von Hollande zu protestieren. Es waren Homosexuelle dabei. Ich war bei der ersten Demo selber in Paris. Die standen auf der Bühne und haben gesagt, wir sind homosexuell. Die Bewegung hat immer gesagt, wir sind nicht homophob. Ja, wir respektieren Homosexuelle. Wir sind homosexuell und trotzdem sagen wir ein Kind, wir haben selber Vater und Mutter und ein Kind braucht Vater und Mutter. Ja? Diese Haltung hat diese ganze Bewegung groß gemacht. Die ist aus dem Boden gesprossen vor einem Jahr. Die Initiatorin hat den Spitznamen Brigitte Bardot und die ist vor einem Jahr, ich war in der Provence an diesem Ort, dieser Pilgerort, wo das passiert ist, da hat sie gesagt, wir müssen etwas tun, hat sich reingeschmissen in die Sache und ein halbes Jahr später war halt Frankreich auf den Beinen. Sowas kann passieren, ja, ist unwahrscheinlich. Und was sagt dann hier, wenn man da Fotos sieht, wo einfach unübersehbare Menschenmasse, dann schreibt der Spiegel von Zehntausenden, die auf der Straße waren, ja. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht mehr Lüge und Wahrheit unterscheiden können. Das ist eine wirklich ganz große Last, die auf uns liegt. Ungarn hat eine Wahl gehabt, die hatten satt die alten Kommunisten in der Regierung, die das Land ausgesaugt haben und haben dieser Fidesz-Partei 3/4 Mehrheit gegeben, sodass die Verfassung ändern können. Ungarn hat das benutzt, um zu sagen, wir haben eine christliche Tradition, wir schützen das Leben vom Anfang bis zu Ende, Ehe ist nur zwischen Mann und Frau und ähnliches. Was haben Sie gehört über Ungarn in den Medien? Da bricht gerade der Faschismus aus. Ja? So hört sich das an. Ganz gefährlich, was er tut. Ob es Punkte gibt, wo vielleicht was ist, was wir auch nicht so gut finden würden, mag sein. Aber sobald ein Land ausschert aus dieser EU-Politik, die Sie gehört haben, bricht ein Sturm los. Die Medien stehen dahinter. Ja, dieser ganze Kulturkampf, die können sich immer sicher sein, dass sie die Medien hinter sich haben, die kein Mensch kontrolliert, außer die Besitzer, die sehr oft homosexuell sind. Ja, Chef, in vielen Fällen kann man das sagen. Ja? Also da bricht ein Sturm los und die werden unterdrückt, wie es nur irgendwie geht. Und Ungarn muss kämpfen und kämpfen, um in der Welt nicht dazustehen, dass sie rechtsradikal sind. Der Vorwurf wird mir natürlich auch gemacht. Ja. Ist das meins? Nein. Doch? Hilfe. Ich habe es doch leise gestellt. Es würde da auch klingeln. Ja. Dann Russland. Jetzt in den Medien. Was lesen Sie? Sie haben den Eindruck, dass die Homosexuellen auf der Straße in Russland gelyncht werden, so ungefähr. So hört sich das hier an. Wenn man das Gesetz anschaut, haben die Russen eine einzige Tatsache verboten. Also vorher nochmal, sie haben Homosexualität nicht entkriminalisiert. Homosexuelle dürfen Versammlungen abhalten, dürfen sich artikulieren, dürfen auf der Straße Hand in Hand laufen. Alles, was da geschrieben wird, ist falsch. Das Gesetz sagt eines, es darf keine familienzerstörende Propaganda in den Schulen geben. Ich hoffe, dass es bei uns auch ein solches Gesetz geben wird. Ja, und was ist los in den Medien gegen Russland? Ja, die stehen alle Kopf, als würden die Homosexuellen entrechtet und gesteinigt in Russland. Das ist nicht der Fall, sondern Russland sagt, wir wollen eine Generation, die wir auf Familie vorbereiten. Und es sollte jede Gesellschaft, die überleben will, sollte genau das tun. Und auch wir, ja. Welche Beispiele noch? Norwegen, da war diese lustige Sache, dass es da einen Komiker gab, der Sendungen gemacht hat, wo er diesen ganzen Genderwahn aufs Korn genommen hat. Und es hat dafür zugeführt, dass der Staat die Genderforschung, Unterstützung für die Genderforschung gestrichen hat. Ein Zufallstreffer. Also es passiert was. Und wir müssen eines wissen, auch wenn uns das Angst macht, diese Entwicklung. Auch mir. Wir sind Christen und wir wissen, dass Gott die Weltgeschichte in der Hand hat. Wenn wir die Apokalypse lesen, sehen wir, dass es ziemlich zugeht gegen Ende. Ja, da steht es im Grunde, alles ist alles schon entfaltet. Aber wir sind Christen und wir müssen uns wirklich binden an Jesus und unsere Kraft und unsere Hoffnung in einer echten Gebetspraxis wirklich erneuern, dass es lebendig ist, dass unsere Freundschaft zu Jesus wirklich lebendig ist in unserem Leben und wir daraus die Kraft schöpfen und die Klarheit hinzuschauen, was läuft und die Kraft zu sagen, nein. Ja? Die Kraft zu sagen, ohne jemand abzuwerten, nein, das nicht. Hier, ich gehe in Widerspruch. Es ist für jeden von uns schwer, Außenseiter zu sein. Für jeden schwer. Aber es waren Christen zu allen Zeiten Außenseiter. Ja? Zu allen Zeiten waren sie Außenseiter. Und wenn sie, ja, die Christen haben, wurden verfolgt und wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen, die haben keine Regierung gestürzt, die haben keine Revolution angezettelt. Tun sie auch jetzt nicht im Irak und tun sie auch nicht in Nigeria, wo ihnen die Kirchen angezündet werden und sie massenhaft ermordet werden. Tun sie nicht und trotzdem. Das heißt, ernst Christ zu sein, hat zu allen Zeiten bedeutet, sich in Widerspruch zu setzen zum Mainstream. Und dazu sind wir herausgefordert und dazu brauchen wir Kraft. Ich bin eine Einzelkämpferin gewesen. Ich war mir immer klar, wir brauchen in Deutschland eine Organisation. Und ich kann Ihnen die freudige Nachricht sagen, dass am letzten Montag der Same gesät wurde. Ich habe einen Verein gegründet, der heißt Gender Stop e.V. Und Sie wissen, wie klein ein Same ist. Und ob der eingeht und ob der verboten wird und ob man uns als rechtsradikal diffamiert und so weiter, das steht alles in den Sternen. Mir ist absolut bewusst, an Gottes Segen ist alles gelegen. Absolut alles. Ja, ich mache das weder daraus, weil ich es menschlich ausrechne, wow, das fängst du jetzt an, das hat Erfolg, tue ich nicht. Ich mache es nicht, weil ich denke, ich könnte das, sondern ich mache es einfach nur, weil ich sage, es ist notwendig. Und ich bitte Sie dafür zu beten. Es liegen da auf dem Tisch Formulare aus. Da können Sie sich eintragen, Name und E-Mail-Adresse. Wenn wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen, es dauert alles noch ein bisschen, benachrichtigt werden wollen. Ja? Wie sich das entwickelt, ich weiß es nicht. Ich sage nur, es muss sein. Und ich hoffe, dass wir noch in unserem Land eine Allianz schaffen können, von Menschen, die 2 und 2 zusammenrechnen können und sagen, es ist 4 und es ist nicht 5. Ja? Und dass das können Christen aller Denominationen natürlich, dass unsere Kirchen in diesem Ausmaß versagen, auch die katholische, ist absolut beschämend und schrecklich. Es hilft nichts, ja. Ich glaube, ich hoffe und schließe es nicht aus, dass auch hier in Deutschland eine substanzielle Minderheit, jedenfalls so viel, dass man uns hören muss, dass die zusammenzubringen sind und wir sagen, das wollen wir nicht. Gender Stop. Wenn Sie interessiert sind, schreiben Sie sich bitte rein. Es ist, wie gesagt, der Verein ist gegründet. Es wird ein Förderverein sein. Ich glaube, der Mitgliedsbeitrag haben wir auf 3 Euro im Monat festgelegt. Gerade eben am letzten Montag. Ja, es ist im Werben. Und wir müssen beten. Wir müssen Gott anflehen, dass es in unserem Land eine Erweckung gibt von den Menschen, die sagen, wir wollen Familie, wir wollen sagen, die Ehe ist nur zwischen Mann und Frau, wir wollen das Leben schützen und wir wollen, dass unsere Kinder eine Zukunft haben. Und ich glaube, dass Gott einen solchen Kampf segnet. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr sehr aufmerksames Zuhören. Vielen Dank. Danke.